Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt wirklich einladen, dass du kommst in unsere Herzen rein und dass du unsere Herzen berührst, dass du sie veränderst, dass du sie formst, dass du sie knetest wie Knetmasse. Dass du uns nicht so rausgehen lässt, wie wir reingekommen sind. Dass du uns ein Stück weit näher hin verwandelst in das Bild Gottes. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt alle Müdigkeit wegnimmst, dass du alle Sonntagmorgenverpeiltheit wegnimmst und dass du uns hilfst, uns wirklich auf den Herrn und seine Worte auszurichten. Ja, Amen. Vor drei Wochen habe ich hier schon mal gepredigt. Kann sich da noch irgendwer dran erinnern? Halleluja, deshalb mache ich heute eine Wiederholung von dem, was ich letztes Mal gemacht habe. Nein, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, also 2. Korinther 5, 17 bis 21, da habe ich darüber gesprochen, dass wir Botschafter Gottes an Christi Stelle sind. Ich habe davon gesprochen, dass uns der Herr gerecht gemacht hat, dass wir in seinen Augen die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Fertig sind. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Da ist nichts mehr dran zu machen, nichts mehr dran zu tun. Das ist vollbracht. Am Kreuz durch Jesus. Und ich habe davon gesprochen, dass wir nicht nur Kinder Gottes sind, sondern dass wir auch noch Botschafter Gottes sind. Botschafter, Abgesandte Gottes. Leute, die er in die Fremde sendet mit seiner Autorität, um dort seinen Willen zu vertreten. Und denen er auch Vollmacht gibt. Und denen er den Dienst der Versöhnung anvertraut. Seine heilige, frohe Botschaft. Dieses, lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um. Ein Leben mit Gott ist so viel mehr als das Leben, was ihr so kennt. Es ist überhaupt erstmal ein Leben. Und der Weg ist frei. Es ist alles vollbracht. Ihr braucht das nur noch annehmen. Das ist die Botschaft, die er uns gibt. Und das ist eine herrliche Botschaft. Und hier möchte ich nochmal anknüpfen. Noch ein paar Aspekte dazu bringen vielleicht. Und wahrscheinlich werde ich auch so die Predigt vom Storch letzten Sonntag auch so ein ganz klein wenig streifen. Die ist leider nicht aufgenommen worden, so viel ich weiß. Das tut mir vor. Doch, die ist doch aufgenommen worden. Halleluja, jetzt weiß es endlich jemand. Also ladet euch die Predigt von mir runter, ist nicht ganz so wichtig. Ladet euch die Predigt vom Storch runter, das ist wichtig. Und zieht euch das rein. Das schadet nie. So, also mein Thema heute so ein bisschen der Dienst des neuen Bundes. Also, wovon sind wir eigentlich Botschafter? Und ja, wie herrlich diese Aufgabe ist. Was das für eine herrliche Aufgabe ist. Und dazu möchte ich auch wieder aus dem 2. Korintherbrief vorlesen, diesmal das Kapitel 3, die Verse 5 bis 18. Und da muss ich gleich dazu sagen, ich bin viel zu oberflächlich, um da wirklich jeden Vers und jedes Wort richtig durchzuarbeiten. Braucht also keine Angst haben, dass wir morgen noch hier sitzen, sondern ich werde nur ein, zwei Aspekte rausnehmen, will aber den Text zum Ganzen vorlesen, einfach damit ja der im Kontext auch wirkt. 2. Korinther 3, 5 bis 18. Doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, sagt Paulus, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Geist, der Dienst, der zum Tod führt und dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, so herrlich war, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil es seine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führt, herrlich war, so wird der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, noch viel herrlicher sein. Eigentlich kann von Herrlichkeit in jenem Fall gar nicht die Rede sein, wo das Verherrlichte vor der größeren Herrlichkeit verblasst. Wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Bleibenden wird es überstrahlen. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, mit großer Freiheit. Nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sahen. Doch ihr Denken wurde verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird. Und es bleibt verhüllt, dass er in Christus ein Ende nimmt. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn von Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn wird, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Keine Angst, wie gesagt, ich werde nicht alles daraus total auseinanderdröseln. Gott hat uns, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, zu Botschaftern gemacht. Wir sind berufen, Botschafter Gottes an Christi Stelle zu sein. Wir sind also Abgesandte, könnte man das Wort nennen. Wir sind Diener. Also wir dienen dieser neuen Botschaft, diesem neuen Bund. Und Paulus sagt hier ganz von vornherein, die Befähigung kommt nicht von ihm, weil er irgendwie was ganz Tolles kann, weil er die Tora richtig gut lesen konnte und irgendwie, weil er so super viele Dinge getan hat. Nein, er ist von Gott bevollmächtigt und er ist von Gott gerecht gemacht worden. Also er kann sich nichts rühmen, er hat nichts vollbracht, sondern genauso wie er durch Jesu Tod gerecht wurde, genauso ist er auch durch Jesu Tod bevollmächtigt worden, diesen Dienst zu tun. Und genauso sind wir jetzt Botschafter des neuen Bundes. Dieses Alte Testament und das Neue Testament, das ist ja eine ganz klare Trennung. Nicht nur in der Bibel so, dass man so ersten Teil AT, neues Teil, zweiten Teil NT hat, sondern da ist ein ganz klarer Unterschied vorhanden. Und das Alte Testament, der alte Bund, der war der Bund des Gesetzes. Gott gab Gesetze, 10 Gebote, Steintafel, zack, Mose ans Volk. Danach sollten die Israeliten leben. Das war das Wort, der Buchstabe, das Gesetz. Und der neue Bund, das ist das, was halt passiert, seit Jesus den Tod am Kreuz ertragen hat, seit er wieder auferstanden ist. Das ist der neue Bund. Dass der Tod überwunden wurde und dass wir durch Glauben leben können. Und ich muss sagen, zu Beginn meines Christenlebens hat mich das total verwirrt. Weil als erstes habe ich so eine Freaks-Bibel geschenkt bekommen, die ist ja dünn, da ist nur das Neue Testament drin. Das habe ich dann erstmal wild gelesen und dann habe ich irgendwie festgestellt, es gibt noch ein Altes Testament. Warte mal, Altes Testament, Neues Testament. Das Neue ist doch besser als das Alte, oder nicht? Das ist doch überarbeitet oder so, habe ich dann gedacht. Dann habe ich Leute gefragt und die einen, die sagten dann, also nur das Neue Testament, das zählt noch. Also das ist alles, was im Alten Testament steht, das ist gar nicht mehr so wichtig. Und dann haben andere gesagt, nein, selbst Jesus sagt ja, er wird kein Wort von dem Gesetz wegnehmen, sondern er wird es erfüllen. Also irgendwie muss da doch noch was sein. Und ich war total verwirrt. Und das hat auch echt längere Zeit gedauert. Ich war verwirrt. Was gilt denn jetzt eigentlich für mich? Gilt das Alte Testament genauso wie das Neue? Oder ein bisschen weniger als das Neue? Oder wie ist denn das eigentlich? Und ja, man muss da an dieser Stelle wirklich erklären, wie das Alte Testament ist. Das Alte Testament, diese Gesetze, die Propheten, alles, was da aufgeschrieben wurde, das zeigt nur auf Jesus hin. Und das ist auch nur so zu lesen, es zeigt nur auf Jesus hin. Die Prophezeiungen, die wird Jesus erfüllen, die Dinge, die da passieren, die werden erfüllt werden durch Jesus. Und nur so kann man das Alte Testament wirklich in einer gottmäßigen Variante verstehen und begreifen. Und die zweite Sache, wofür das Alte Testament da ist, das hat, also dieser Bund des Gesetzes, der sollte der Sünde überführen. Wisst ihr, wo kein Gesetz ist, was man übertreten kann, da ist auch keine Schuld. Ne? Wenn es keine Gesetze gibt, kannst du nichts übertreten. Aber dadurch, dass das Gesetz eingeführt wurde, wurde erstmal Schuld und Übertretung und sowas möglich und Tod möglich. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und deshalb sagt Paulus hier auch, dass der Dienst des Buchstabens, des Gesetzes, in den Tod führt. Der Mensch kann nicht gerecht leben. Galater 3, Vers 10 steht zum Beispiel, alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Hoppala. Römer 3, Vers 20, denn durch Werke des Gesetzes wird niemand vor ihm gerecht werden. Durch das Gesetz kommt vielmehr die Erkenntnis der Sünde. Durch das Alte Testament, durch den Buchstaben, ist uns erstmal klar geworden, dass wir Erlösung brauchen, dass wir schuldig sind. Und dadurch wird erstmal klar, dass wir Jesus brauchen. Und dann kommt das nämlich mit Jesus. Galater 3, Vers 11. Dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenkundig. Denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Halleluja. Wir brauchen nichts mehr tun. Wir müssen nicht alles halten, was im Gesetz steht. Denn wir werden nicht durch unsere Werke und durch das, was wir halten, gerecht, sondern durch Jesus, durch Glauben an ihn. Dass wir uns ihm anvertrauen, kann man Glauben auch übersetzen. Dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir seinen Tod annehmen. Halleluja. Und das ist der neue Bund. Und dann kommt der Heilige Geist und bewirkt eine Neugeburt, eine Wiedergeburt. Dass der Geist wieder lebendig wird. Und dass wir ein neuer, gerechter Mensch in Gott werden. Und das sind wir dann auch. Fertig. Und der Heilige Geist ist dann in uns. Und genau hier beginnt der Dienst des Geistes. Also das, was Paulus Dienst des Geistes nennt. Geist gleich Herr. Also Vers 17, wo der Herr ist der Geist. Also der Dienst Gottes ist der neue Bund. Und das ist unser Dienst. Und dieser Dienst, der führt, wie Paulus sagt, in die Gerechtigkeit. Er macht lebendig. Und nicht in den Tod. Und ich finde das total heftig. Mose hat geglänzt, als er diese Tafeln, als er aus der Gegenwart Gottes kam und diese Tafeln darunter gebracht hat, und er musste sein Gesicht verhüllen, dass sie es überhaupt in Mose ertragen konnten. Irgendwie, und das ist dann irgendwann kurz, über kurz oder lang verblasst. Aber der neue Bund, er ist ja noch viel herrlicher. Der ist ja noch viel herrlicher. Da müssen wir noch viel mehr glänzen. Und das beschreibt er ja hier in diesen Versen, die ich vorhin vorgelesen habe. Und wir sind Botschafter dieser frohen Botschaft, dieses noch viel herrlicheren Dienstes. Und das ist doch der Knaller, oder nicht? Wenn man sich überlegt, dass der Mose dann schon geglänzt hat, wie viel mehr müssten wir dann glänzen? Da kriegt dieses Licht, ihr seid Licht der Welt, einen ganz anderen Charakter wohl, weil wir wirklich glänzen sollten, leuchten sollten. Weil der Dienst des Geistes macht lebendig. Das macht doch Spaß, oder nicht? Macht das nicht Spaß? Irgendwie, also ich verkünde lieber Dinge, die gut sind, als dass ich Dinge verkünde, die böse sind. Weißt du, kennt ihr das? Du kommst mit einer schlechten Botschaft zu deinem Chef und sagst, hör zu, Chef, ich habe da eine schlechte Nachricht. Das macht man nicht so gerne, wie man hingeht und sagt, Chef, ich weiß, ob das ganz Tolles gehört. Und genauso ist das hierbei auch. Ich gehe lieber raus und sage, hey, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist ganz einfach, errettet zu werden. Es ist ganz einfach, frei zu werden. Es ist ganz einfach, wirklich in ein lebendiges Leben reinzukommen. Ist doch viel schöner, als zu sagen, irgendwie, ja, hier sind die Gebote und die müsst ihr jetzt alle halten, und wenn ihr nur eins davon nicht haltet, dann seid ihr am Arsch. Oder? Da habe ich doch ehrlich gesagt diese Variante mit dem Dienst des Geistes viel lieber. Das macht doch Spaß. Und auch das hat Paulus erkannt. Deshalb sagt er, weil wir eine solche herrliche Hoffnung haben, deshalb können wir mit großem Freimut auftreten. Mit einer Freiheit, locker. Und keinen Schiss haben, dass irgendwie Leute böse auf uns sind. Nein, das Wort ist so gut, das muss man einfach predigen. Und er fühlt sich frei. Und dazu möchte ich euch echt Mut machen, Leute. Ich möchte euch Mut machen, zu begreifen und das dann auch umzusetzen, dass wir durch Jesus, der sie uns gegeben hat, Worte ewigen Lebens haben. Jesus hat nach einer heftigen Predigt, sind alle gegangen, Petrus hat gesagt, Jesus hat heftig gepredigt, alle sind gegangen, bis auf die Jünger. Jesus fragt, wollt ihr nicht auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und diese Worte des ewigen Lebens, diese frohe Botschaft, hat Gott uns durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Sohn, ins Herz reingelegt zur Verkündigung. Also kannst du wirklich von dir aus sagen, du kennst Worte ewigen Lebens. Heftig, oder nicht? Ist das nicht heftig? Und man braucht sich nicht zu schämen, dass man Christ ist. Nein. Und ich kenne das von mir, und vielleicht kennt ihr das auch, oder kennt ihr Christen, die sich schämen, Christ zu sein. Die vielleicht einfach mal die Schnauze halten. Ich kenne Christen, die kenne ich seit Jahren, und ich habe erst vor kurzem mitbekommen, dass sie überhaupt Christen sind. Bekennende Christen. Das ist ein paradoxer Wort. Ich bin ein bekennender Christ. Ach, das habe ich 3 Jahre nicht gemerkt. War letztens wirklich so. Also er hat betont, dass er bekennender Christ ist. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. 3 Jahre lang hat das Outing gedauert, bis er überhaupt irgendwann mal zu mir gesagt hat, ich bin übrigens auch Christ. Heftig, oder nicht? So darf das nicht sein, Leute. Den Leuten ist das peinlich. Aber kennen wir nicht irgendwie diese Situation, wo wir dann einfach lieber die Schnauze halten und dann darauf warten, dass uns einer fragt, entschuldigen Sie, sind Sie Christ? Und dann sagt man, ja, ich glaube auch an den Herrn, ja, Halleluja. Aber selber irgendwie, nein. Paulus hatte eine Freimütigkeit, weil er sagt, hey, ich kenne Worte ewigen Lebens, Leute. Die sollt ihr auch kennenlernen. Wir brauchen nicht tiefstapeln. Wir brauchen nicht tiefstapeln. Denn unser Dienst ist der herrliche Dienst. Der herrlichste Dienst. Das muss dir nicht peinlich sein. Das muss dir nicht peinlich sein, dass sich alle blöd angucken, weil das ist der einzige Christ in der ganzen Firma. Nein, das muss dir nicht peinlich sein. Du hast die Worte ewigen Lebens, die nicht. Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sage, aber es ist so. Weil du kennst die Worte Gottes und du kennst die frohe Botschaft. Und es ist die einzige frohe Botschaft. Wir dienen dem Geist Gottes, wenn wir das tun. Weil er hat uns das anvertraut. Er hat uns dieses ihm wichtigste Wort in unsere Hände gelegt, dass wir es weitergeben. Herrlich, oder? Herrlicher Dienst. Und wenn wir diesen Dienst tun, dann geht es darum, und wenn wir das den Leuten erklären, dann geht es darum, dass wir eine lebendige Beziehung, eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Dass wir Gott suchen. Dass wir versuchen, ihn kennenzulernen. Dass wir versuchen, ihn immer mehr Raum in uns gewinnen zu lassen. Dass wir immer mehr von ihm erfüllt werden. Darum geht's bei diesem Dienst. Und das sollten wir erleben, aber das sollten wir auch anderen ermöglichen. Das sollten wir auch anderen ermöglichen. Weil es so herrlich ist und weil es einfach uns Spaß macht, das wird denen auch Spaß machen. Und wir sollten es ihnen erzählen. Und was noch viel besser ist, wir sollten es ihnen vorleben. Weil irgendwie ein Werk ist besser als 1000 Worte. Was geschieht dann? Wenn wir das den Leuten weitergeben, wenn wir das den Leuten weiterbringen und die kommen und wenden sich dem Herrn zu, dann werden sie erstmal in Freiheit reinkommen. Freiheit. Freiheit, also bedeutet Ungebundenheit. Dass sie nicht mehr gebunden sind an diese Welt, dass sie nicht mehr gebunden sind an ihre Umstände, dass sie nicht mehr gebunden sind irgendwie an Sünde, sondern dass sie das ablegen können. Dass sie nicht mehr gebunden sind an Tod, das können sie ablegen. Sie haben die Kraft dazu. Sie sind nicht mehr Sklaven, Knechte dieser Welt, Spielball auf den Wogen der Zeit, sondern sie sind Herrscher. Sie können ihre Umgebung und ihre Situation selbst bestimmen. Das ist Unabhängigkeit. Da führt das rein. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich an eine Stelle aus dem Film Matrix denken. Und es ist mir ja, wie gesagt, auch Freitag, habe ich schon gesagt, echt peinlich. Weil eigentlich gibt es, glaube ich, kaum einen Film, der mehr zu Predigtzwecken genommen wurde, wie der Film Matrix. Also jeder hat bestimmt schon mal eine Predigt gehört, wo es irgendwie irgendwo um irgendein Beispiel aus dem Film Matrix ging, oder? Also es könnte sein, dass dieses Beispiel euch jetzt vielleicht auch nicht neu ist, aber ich finde, es trifft das sehr gut. Und deshalb mache ich mich halt jetzt zum Horst, indem ich jetzt hier auch über den Film Matrix rede. Weil, wer hat den gesehen? Nicht alle, das heißt, ich werde so ganz grob erklären, worum es da geht. Bei dem Film Matrix, da sind die Menschen Gefangene der Computer, Maschinen. Die werden gar nicht mehr so richtig, die werden gar nicht mehr so richtig leben, sondern von Anfang an, wenn sie dann so irgendwie geboren sind, werden die so an eine Maschine angekoppelt, zack, und man benutzt sie als Batterien. Die Körperenergie benutzt man als Batterien. Und damit sie nicht merken, dass sie eigentlich nur eine Batterie sind und da irgendwie so merkwürdigen Dingen drin liegen, gaukelt man ihnen virtuell die Realität vor, also das Ganze. Und so ist der Mensch in seinem Geist beschäftigt damit, irgendwie sein Brot zu schmieren oder im Bus zu fahren oder was weiß ich was. Aber eigentlich ist das nur virtuell, passiert in der Rübe drin, ist gar nicht echt und er liegt da und wird abgesaugt als Batterie. Das passiert bei Matrix. Wir sind gefangen. Das Leben findet eigentlich gar nicht statt. Das Leben ist nur ein Trugbild. So, und jetzt kommen da so ein paar Leute und ruppen die Kabel ab. Holen den Typen da aus dieser Batterieablage-Dings da raus. Und plötzlich fängt er an, richtig zu leben. Und begreift, meine Güte, hier sieht ja irgendwie alles anders aus. Und wo ist denn noch das Butterbrot hin? Und warum habe ich ja so Stöpsel am Nacken? Und lebt aber plötzlich ganz echt natürlich. Und merkt, ey, das hat man ihm nur alles vorgespielt. Oder plötzlich kann er selbst sagen, ich möchte nach da gehen. Und es passiert wirklich. Es wird ihm nicht nur vorgegaukelt. Und diese Leute versuchen dann natürlich auch, diese Matrix platt zu machen und dann gehen die wieder da rein, also indem sie sich da wieder einkoppeln, aber plötzlich bewegen sie sich in der Matrix frei, mit ihrem freien Willen. Sie werden nicht mehr einfach gesteuert von dem, was der Computer ihnen vorgaukelt, sondern sie können sich frei darin bewegen und das Ganze formen und das Ganze wirklich beeinflussen. Und das ist auch bei uns so. Wir waren früher Sklaven der Welt. Und die Welt hat uns im Endeffekt ja unter Kontrolle gehabt. Aber jetzt hast du die frohe Botschaft in deinem Herzen drin, du hast den Heiligen Geist in dir und du plötzlich muss das nicht mehr sein. Freiheit ist da. Du kannst dich bewegen, wie du willst. Halleluja. Herrlich. Herrschen statt Sklave. Herrlich, oder nicht? Johannes 8, Vers 36. Denn wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Kommt das rüber? Das ist das Erste, was passiert. Amen. Halleluja. Boah, Tillmann, ich nehme mich jetzt zu jeder meiner Predigten mit. Und du lernst noch ein paar Leute an, die so Amen, Halleluja und ein bisschen klatschen. So, okay? Wir sind also frei durch den Geist. Und die zweite Sache, die geschieht, wenn wir in einer persönlichen, innigen Beziehung mit Gott leben, dann werden wir uns vom Heiligen Geist durchdringen lassen. Und das wird ja immer so als dieses Beispiel mit dem Schwamm genommen. Kennt ihr wohl so, der Mann ist der Schwamm und dann saugt der Schwamm sich voll Wasser. Und so ist das mit dem Heiligen Geist um uns. Nein, so ist es nicht. Das ist nicht genug. Hier sagt der Paulus ja, wir werden in sein eigenes Bild verwandelt. Und dann habe ich überlegt, ja, wie könnte ich das darstellen? Und jetzt stellt euch mal zwei Flüssigkeiten vor. Ihr habt ein Eimer mit Wasser, ein Glas mit Wasser und ein Glas mit rotfarbigem Wasser. Also rot eingefärbt. So, und jetzt schüttet ihr das rote Wasser, was jetzt mal für den Heiligen Geist steht, in das andere Wasser rein. Und plötzlich habt ihr rotes Wasser. Ne? Das ist auch nicht mehr trennbar. Das ist einfach rot. Zack, das ist eine größere Menge, einfach rot. Ende. Wenn das Rot intensiv genug ist, hast du da rotes Wasser. Du wirst zumindest kein durchsichtiges Wasser mehr finden, ne? Also es wird zu einem. Es vermengt sich, es vermischt sich, es wird nicht trennbar. Es ist dann plötzlich eins. Das finde ich viel intensiver als irgendwie die Sache mit dem Schwamm. Wir sollen so vom Heiligen Geist durchtrennt sein, dass wir eins werden. Herrlich, oder nicht? Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Amen. Halleluja. Wir werden in sein Bild hinein verwandelt. Und das mag jetzt abgefahren klingen, aber Jesus hat uns ja vorgemacht. Jesus lief als Mensch über die Welt und hatte echt eine gute Beziehung mit Gott. Und deshalb konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich anschaut, schaut den Vater an. Und da möchte uns der Heilige Geist auch hinbringen. Dass wir Gott so widerspiegeln, dass wer uns anguckt, Jesus sieht. Das ist Verwandlung. Ist das nicht geil? Ich finde das total irre. Durchgeknallt. Und ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen, aber es muss möglich sein, sonst würde das nicht in der Bibel stehen. Und ich will dem Wort da glauben. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und das geht nur, indem wir Gott suchen. Das geht nur, indem wir uns von ihm füllen lassen. Das ist, indem wir ihn groß werden lassen. Dadurch geht das nur. Das geht nicht dadurch, dass wir irgendwelche Gesetze einhalten, dass wir irgendwelche Regeln irgendwie einhalten. Es geht nur dadurch, dass wir mit ihm eine möglichst innige Beziehung haben und immer wieder suchen und mehr Einfluss auf uns nehmen lassen. Und wenn das geschieht, dann ist das zum einen das Ziel, was Gott mit uns hat, aber auch gleichzeitig die Bevollmächtigung für unseren Dienst. Das ist die Befähigung, dass wir immer voller werden des Geistes, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes mehr bekommen, dass wir voller sind Gottes, weil der Geist ist der Herr. Eine Sache ist mir dabei total wichtig. Und das passiert mir regelmäßig und ich kenne das auch von anderen Christen. Wir dienen dem Geist und nicht dem Gesetz. Auch wenn Jesus gesagt hat, er möchte vom Gesetz nichts wegnehmen und nichts relativieren. Und oft hat Jesus ja sogar einzelne Teile des Gesetzes nochmal verschärft. So wie diese Auge um Auge, Zahn um Zahn Nummer. Das hat er nicht so stehen lassen. Das hat er dann noch etwas verschärft. Da hat er dann noch was anderes zugesagt, was im Endeffekt dann doch noch echt liebevoller rüberkommt. Wir dienen nicht dem Gesetz. Wir dienen dem Geist. Und oftmals passiert mir das, dass ich in Gesetzlichkeit zurückfalle. In Gesetzlichkeit. Dann gucke ich mir an, das und das und das und das und das muss ein Christ tun. Das und das und das und das sind die Dinge, die muss man eigentlich an einem Christ sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein guter Christ. Kennt ihr solche Gedanken? Dass man sich so ein Konstrukt aufbaut, wie man vielleicht auch selber leben will, und zwängt das jedem anderen auf, weil es steht doch so da irgendwo drin. Aber so ist das nicht gemeint. So ist das nicht gemeint. Wir stellen dann irgendwelche Regeln auf und Gebote, und es kann ganz schnell passieren, dass uns die Regeln und Gebote wichtiger sind als Gott. Vielleicht will Gott in irgendeiner Sache mal anders handeln. Aber das lassen wir da nicht zu, weil wir so ein strammes Konstrukt haben. Und nur versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich stehe nicht für eine geistliche Anarchie, nur um das klarzustellen. Es ist gut, dass es Gebote gibt. Die sind gut, die sind gesund für uns. Genauso wie im Alten Testament, da steht ja, du sollst nicht im Deutschen übersetzt. Aber das kann man genauso übersetzen mit, du wirst doch nicht so dumm sein und töten. Du wirst doch nicht so dumm sein und lügen. Kann man so im Hebräischen übersetzen, ja. Du wirst doch nicht so dumm sein und das machen. Das sind Ratschläge für ein gesundes Leben und nicht irgendwelche Zwänge. Gesetze drücken. Solche Ratschläge machen frei. Und wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt von Jesus sieht, diese 10 Gebote, dann sind die plötzlich in Freiheit, tue ich das, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Und er liebt mich trotzdem, wenn ich lüge. Wisst ihr, was ich meine? Lasst niemals das Gesetz größer werden als Gott, weil es geht ihm immer um die Menschen. Und auch unser Dienst, der geht immer um die Menschen. Es geht immer darum, dass Menschen in eine Beziehung mit Gott kommen. Und die Gebote sind nur Hilfen, Stützen, gesunde Leitplanken, damit man nicht in den Abgrund fährt. Aber Gesetze dürfen uns nicht drücken, sie dürfen uns nicht unterjochen. Struktur ist nur dazu da zu dienen und nicht, dass man der Struktur dient. Und das Gesetz darf nie Gott ablösen. Und mir passiert das wirklich oft, dass ich dann darüber nachdenke, ja, was darf ich denn eigentlich tun? Was erwartet Gott von mir? Was erwarten die Leute von mir? In welchem Bereich bin ich ein Vorbild? Und warum darf ich plötzlich was nicht tun? Solche Sachen. Das ist gut, dass man sich solche Gedanken macht, aber die dürfen einen nicht zwängen. Sie dürfen niemals über die Beziehung mit Gott kommen. Weil sonst passiert das auch nur noch aus eigener Kraft. Lasst uns lieber Diener des Geistes sein als Diener des alten Bundes, weil das Wort, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich möchte ehrlich gesagt lieber gierig auf Gott sein und dabei öfters mal voll irgendwo übers Ziel hinausbaseln, aber Leidenschaft und Gier nach Gott und mehr von Gott im Herzen haben, als ein total eingezwängter Christ, dem man aber nichts nachsagen kann, dass er in irgendetwas nicht irgendwie total heilig lebt, also so gesetzmäßig alles irgendwie, alles perfekt hinkriegt, aber eine solche Struktur hat, dass Gott gar nicht mehr wirken kann. Das ist nämlich das andere Extrem. Ich möchte da lieber Gott suchen und manchmal auch ein bisschen dumm und unweise sein. Weil andersrum, das waren die Pharisäer im Endeffekt auch. Die waren gesetzestreue Schriftgelehrte. Die waren aber so gesetzestreu und schriftgelehrt, dass sie den Heiligen Geist nicht mehr an sich herangelassen haben. Das ist dann das Worst-Case-Szenario. Und ich muss mich da immer wieder prüfen, Leute. Ich muss mich immer wieder prüfen und muss auch immer wieder meine Gedanken korrigieren. Und da möchte ich euch auch Mut zu machen. Vielleicht gibt es bei euch auch Dinge, wo sowas dran ist. Wo es einfach mal dran ist, irgendwelche Gedankenkonstrukte, irgendwelche Regeln oder Gesetze wirklich nochmal zu durchleuchten und vielleicht nochmal vor Gott zu bringen und vielleicht auch einzureißen. Und wenn du sowas erkennst, dann ist das nicht schlimm. Möchte ich dir wirklich sagen, es ist nicht schlimm. Dann, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Du kannst es dann einfach loslassen. Du kannst nicht davon lossagen. Du kannst es einfach umdenken, Gott suchen. Sagen, nein, stopp, hier höre ich auf. Ich suche Gott und lass mir von ihm sagen, wie es richtig geht. Gott suchen. Ja. Und bei der ganzen Sache möchte ich abschließen mit einer Sache, die mich total entspannt. Wisst ihr, was mich total entspannt? Er ist der sich wünscht, dass ich in sein Ebenbild verwandelt werde. Er ist der mich durchdringt. Er ist der mich bevollmächtigt. Er ist der schon alles vollbracht hat. Er ist der mich verwandeln wird. Er ist der, der es zu Ende bringen wird. Was er begonnen hat, wird er zu Ende bringen. Er ist der, der sich das noch viel mehr wünscht, wie ich selber. Und er ist allmächtig. Und ich brauche das nur zulassen. Und so werden wir in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Amen. Jesus, ich möchte dir total danken, dass du vor 2000 Jahren echt alles vollbracht hast. Ich möchte dir danken, ja, dass wir Diener des Geistes, des Gottes sein können und nicht des Gesetzes, nicht des Buchstabens. Das, was tötet, wo man von vornherein einem klar wird, das kann ich nicht alles halten und ich bin verflucht, weil ich nicht alles halten kann. Danke, Jesus, dass das nicht mehr nötig ist. Danke, Jesus, dass du uns auch dein herrliches, heiliges Wort, diesen herrlichen Dienst anvertraust, dass du sagst, hey, wir sind gut genug dafür. Ich danke dir, dass wir deine Worte ewigen Lebens kennen dürfen und dass wir die weitersagen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, da in Situationen, das ist ja meistens nicht immer allgemein, sondern das ist immer in einzelnen Lebenssituationen so, Jesus, da wo Leute hier und wo ich auch Bereiche in unserem Leben haben, wo wir uns nicht trauen, mit einem steifen Rückgrat irgendwie aufrecht für den Herrn einzustehen, da überführ uns durch deinen Geist und schenk uns den Mut und die Kraft, das zu ändern. Du willst das tun durch deinen Geist. Also bitte, Jesus, zeig uns das, führ uns rein, nimm uns in die Erziehung, in die Zucht und lass uns auch in dem Bereich frei werden. Ich sehne mich danach, dass wir immer mehr freimütig für dich eintreten, dass wir wirklich freimütig dich bekennen, dass wir freimütig den Leuten das Evangelium um die Ohren klatschen, weil es so herrlich ist. Jesus, schenk uns das immer mehr im Herzen. Und da, Jesus, wo wir vielleicht irgendwelche Gesetze haben, die uns binden und die uns nicht deinen Freiraum lassen, möchte ich dich auch bitten, dass du uns das zeigst und dass du uns zeigst, wie du es lieber hättest. Und lass uns echt immer mehr auch die Beziehung zu dir wichtiger werden als irgendwelche Gesetze. In Jesu Namen. Amen. Ja, selbstverständlich. Außer du relativierst jetzt meine Predigt, dann nicht.
Ich, es ist mir gerade so eine Last irgendwie. Ich möchte gerne